ARD.
Im Internet, da steht, du bist auch Co-Autor bei Scooter. Die Texte, die müssen ja sitzen gerade da. Sitzt man da stocknüchtern wie Thomas Mann am Schreibtisch und überlegt sich, how much is the fish? Oder geht das nur nach Mitternacht und alle Lampen an?
Nee, tatsächlich ist das nicht nach Mitternacht und auch nicht alle Lampen an, sondern das ist tagsüber normal. Aber natürlich kann man Kreativität nicht erzwingen. Manchmal sind die Ideen auch nachts in der Disco oder dass man sich dann was notiert oder auf einer Backstage-Party oder dass HP irgendwas aufschnappt und dass das dann umgesetzt wird. Ne? Also die Situation, wo die Idee kommt, ist vielleicht nicht die Studio-Idee, aber es wird im Studio dann umgesetzt. Ne?
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, sag ich mal, Paten der Hamburger Musikszene. Plattenfirmenboss ist er, Clubbetreiber war er, DJ Muse. Und er hat auch selbst schon in angesagten Hamburger Clubs aufgelegt, als manche Stars von heute noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen sind. Und seine DNA steckt auch in diesem unvergesslichen, poetischen Ohrwurm aus Hamburg.
Hyper, hyper! We need the bass drum!
Das ist der Sound von Scooter. Jens Thiele, moin.
Moin, hallo.
Einer auch aus dem Scooter-Universum. Kannst du dich an die Geburt dieses Songs erinnern?
Ja, absolut. Absolut, das kann ich noch, auch wenn das jetzt fast 30 Jahre her ist. Also das ist ja schon für auch mein Lebensweg eine bahnbrechende Nummer gewesen, wie die sich entwickelt hat. Insofern ist das noch präsent, aber auch eine relativ lange Geschichte.
Entwirft man so einen Song am Reißbrett? Ist das so eine, ich sag mal, Sekt-Schnapslaune? Oder wie viel Strategie steckt denn?
Also da war gar keine Strategie dabei, sondern das war ja in der Zeit, wo dieser Sound ganz angesagt war. Und ich hatte HP ein Jahr vorher in der Schallplattenfirma getroffen. Wir haben zusammengearbeitet damals im Telefonverkauf und haben uns da angefreundet. Ich war da zu der Zeit DJ und er war eigentlich mit seiner Musikkarriere durch und hatte dann über einen befreundeten Kollegen da den Job im Büro bekommen. Und da haben wir uns angefreundet, waren dann abends weg und so weiter. Und dann als DJ will man ja auch immer gerne dann vielleicht auch Platten selbst mit kreieren und nicht nur die von anderen auflegen. Und HP ist dann auch wieder heiß geworden und dann haben wir seinen alten Kollegen reaktiviert, damals dann nach der Arbeit immer noch nach Hannover gefahren. Und das war am Anfang eigentlich nur so ein Instrumental und da hatte ich aufgelegt bei so einer Party damals von Michael Ammer. Und da war dann HP eben halt mit dabei und hat dann quasi so eine Art MC gemacht, als ich aufgelegt habe, dann Mikro ein bisschen da die Leute animiert und dann kam das eben halt mit diesem Hyper und ja, daraus wurde dann der Song und der Rest ist dann quasi Geschichte.
Der Rest ist Geschichte und die hören wir heute, über die wollen wir heute sprechen, über deine Geschichte als DJ, als Plattenmensch, als Musikmensch und auch als Scootermensch. Und das ist ja so, da kommen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute mal zusammen. Ne?
Ist natürlich immer Glück, also das kann man ja nicht sagen, dass man sowas plant. Ich glaube, dann würde man spinnen, sondern zur richtigen Zeit am rechten Ort, aber natürlich auch immer Gas geben und wenn da drei Leute dabei sind, dann darf jeder nicht ein Drittel geben, sondern jeder muss 100% geben. Ja. Nur so kann das funktionieren.
Es gab ja gerade diese Doku 2 Jahre mit Scooter und da sagt HP Baxter über dich, ja, Jens ist mehr so der Business-Typ, der ist nicht so für die erste Reihe. Na, da fühlst du dich wohl.
Absolut, das war auch meine eigene Entscheidung. Da sind wir damals zum Fotoshooting gegangen und dann habe ich mich entschieden, nicht mit aufs Foto zu gehen und bin eigentlich immer noch sehr froh, das nicht gemacht zu haben, weil so in der Zusammenarbeit mit HP und wir sind auch weiterhin gut befreundet. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass einer außerhalb dieser Käseglocke ist und dann vielleicht von außen auch nochmal was sagen kann, wo man vielleicht sonst, wenn man innerhalb solch einer Blase ist, vielleicht gar nicht für zugänglich wäre. Ne? Das geht dann natürlich auch um konstruktive Kritik oder mal vom anderen Punkt aus gesehen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Punkt, worum wir jetzt schon fast 30 Jahre da gemeinsam werkeln.
Wir reden über deine Clubzeit, dein Plattenlabel, über DJ-Romantik, sag ich mal, und über Scooter. Aber wir starten mit einer, du bist ja Hamburger Jung, mit einer 040-Aufwärmrunde. Jens, Alster oder Elbe?
Am besten auch noch den Alsterlauf dazu, weil da wohne ich eigentlich. Und ich arbeite tatsächlich an der Elbe mit Elbblick und bin auch gerne an der Alster. Ich meine, hier zu Fuß sind wir ja gleich Pöseldorf, auch wenn es kein Stadtteil ist, Roter Baum. Das mag ich auch sehr gerne. Insofern ist das für mich eine harte Entscheidung. Insofern sage ich nicht das eine oder andere, sondern lege noch den Alzerlauf dazu.
Okay. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Oh, das kam auch schnell. Also ja, Franzbrötchen,
Zimt, nee, zu Zucker. Süß.
Zu süß, ja. Du wohnst ja am Alzerlauf da. U1 oder S1?
U1. Ich habe früher in Farmse gewohnt, bin da aufgewachsen. Und wenn ich zum Fußballtraining gegangen bin, bin ich da eigentlich immer unter dem Bahnhof durchgegangen und habe da noch vom damals der Verein Farmser TV, da hing dann doch so ein... Da war das ja noch alles analog, da konnte man dann immer noch mal sehen, die Spielansetzung oder so Sachen. Insofern
also
ist das für mich ganz, ja, genau,
ja,
also, okay. Ganz klar U1.
Ah, super.
Und der Krockladen ist da ja auch der Erfinder des Hamburger Krocks, der ist da ja auf dem Weg weiter. Ne?
Ach so, und da bist du auch mal das eine oder andere Mal eingekehrt?
Ja, da bremse ich jetzt ab und zu auch noch mal und hol mir noch einen raus.
Hafengeburtstag oder Sommerdom?
Sommerdom, wegen meinen Kindern. Da, und ich selber schon als Kind, meine Oma, die hat die Löw-Bremer Straße gewohnt, auch wenn sie zum Winterdom Geburtstag hatte. Aber ich bin eigentlich immer schon, seitdem ich denken kann, immer auf dem Dom gewesen und habe das mit meinen beiden Kindern auch gemacht. Die habe ich schon in der Karre über den Dom geschliffen und müssen jetzt mit mir Domdänzer fahren. Und allerdings jetzt schon der... Die werden ja auch älter, dann wollen sie natürlich mehr wildere fahren, wo ich dann vielleicht dann einmal nochmal die Stoppbremse drücke.
Also wilde Maus machst du noch mit?
Auf alle Fälle.
vielleicht bin ich ja schon zu alt oder zu anfällig. Ich finde dieses Pferderennen so ganz cool.
Wo man, ja, mit, das ja, ist super, finde ja, ich auch gut.
Also wo man gegen 12 andere antritt, das ist ja fast schon auch interaktiv.
Gibt's auch mit Kamelen.
Mit Kamel, ja, obwohl das ist mit diesem, und dann macht der Typ dann da an der Bude, macht dann so ein bisschen Bundesliga-Show mäßig. Ja. Und die zwei liegt vorne.
Ich find's auch super.
Und die Gewinne sind auch relativ hochwertig, möchte ich fast sagen. Also ich habe da so eine ganz coole Avocado mit Gesicht gewonnen. Also Dom ist schon irgendwie eine coole Sache. Das heißt, du gehst jetzt auch immer noch über Dom.
Absolut, ich war letzte Woche gerade auf dem Dom.
Beatles oder Stones?
Stones, mehr Rock'n'Roll für mich. Aber Beatles natürlich auch klasse. Also auch schwere Entscheidung, beides natürlich Legenden der Musik. Aber dass die Stones jetzt immer noch so parat sind und sich nicht getrennt haben, haben wir ja bei Scooter auch nicht gemacht und immer noch live unterwegs sind mit dieser Energie. Insofern ist das für mich Stones.
Hamburg ist die schönste Stadt der Welt?
Oh, übertrieben. Also ja. Ich meine, bei eurem privaten Wettbewerber wird das ja 20 Mal am Tag erzählt. Also ich finde, Demut ist manchmal auch ganz gut. Und es gibt natürlich auch andere schöne Städte überall. Und Hamburg hat ganz tolle Ecken. Aber ich finde, das hat Hamburg gar nicht nötig.
Aber du bist ja dein ganzes Leben hier, ne?
Ja, ich hatte zwar immer gedacht, war auch mein Plan nochmal, jobmäßig mir nochmal andere Städte für eine längere Zeit anzugucken, aber das hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ich bin viel auf Reisen, aber freue mich immer, wenn ich wieder nach Hamburg komme.
Was ist das für ein Heimkehrgefühl?
Ja, ist irgendwie Heimkehr, ganz klar. Also
mit dem Auto, das gibt also diese Klischeebild, da komme ich über die Elbbrücken und dann sehe ich da.
Ja, ist sicherlich was dran. Oder wenn man dann vom Elbtunnel vom Süden kommt, kann man da ja auch schon den Hafen. Oder man kann da ja, wenn man genau hinguckt, bis nach Blankenese gucken, wenn man vor den Elbtunnel reinfährt. Also das hat schon was. Ne? Und mit dem Flugzeug ja genauso, wenn man Glück hat und hat den Anflug über die Stadt. Das ist natürlich schon was Tolles.
Mhm. Hamburg war ja mal Vinyl-Mekka, also Plattenfirmen, die hatten ja hier ihre großen Zentralen. Die gingen dann irgendwann alle irgendwie nach Berlin und du bist aber auch geblieben als Plattenmensch.
Also da war eigentlich, zu dem Zeitpunkt habe ich auch bei Universal gearbeitet und habe das dann mitgekriegt mit dem Umzug, der auch ein bisschen, wie damals ich intern mitgekriegt habe, auch von dem damaligen Ansprechpartner des Hamburger Senats nicht ganz unverschuldet ist, weil der damals Universal und Vivendi ein bisschen verwechselt hatte, so wurde mir gesagt, weil Vivendi war damals der Besitzer von Universal. Der hat quasi die ganze Zeit über Vivendi gesprochen, der ist da falsch gebrieft worden und hat irgendwie über Wassernetze von Hamburg gesprochen und hat das mit der Musik nicht so rübergebracht. Und das wurde mir gesagt, dass das mit ein Punkt war, dass da... Ah. Der also Mann falsch gebrieft worden ist.
Eine Kommunikationspanne sozusagen.
Also ob das der alleinige Grund war, aber auf jeden Fall war das nicht so clever. Und dann ist halt Universal nach Berlin gegangen. Natürlich gab es ja auch sehr viel Subvention zu dem Zeitpunkt. Klar, alles schade. MTV war hier, alles Mögliche. Aber so ist das dann halt.
Aber du bist geblieben.
Ich bin geblieben.
Warum? Was ist denn an Hamburg so schön?
Also zum einen habe ich hier ganz tolle Mitarbeiter und das ist ja auch wichtig und die hier auch in Hamburg leben. Natürlich ist das dann auch eine gewisse soziale Verantwortung. Bei Universal, die haben sich dann ja vielleicht auch verjüngt, da sind dann ja vielleicht durch irgendwelche Programme Ältere dann gleich hier geblieben oder konnten da durch Abfindung oder sonst was und wir haben hier ein ganz tolles Team. Wir haben unsere Studios hier gehabt und wir bilden ja auch viel aus. Sind ein Ausbildungsbetrieb schon seit, seit knapp 25 Jahren bilden wir auch aus und haben da tolle Mitarbeiter, die wir auch übernehmen. Und deswegen, ich fahre gerne nach Berlin, aber ich fahre noch lieber wieder zurück nach Hamburg.
Du lebst in Hamburg am Alsterlauf, also kannst du die Alster von deiner, von deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer sehen?
Ja, das ist ja nur ein Alsterlauf, ja, aber ja. Das, im Winterblick.
Im Winterblick. Aber immerhin, der feine Herr, wie lebt es sich denn da so? Wo wohnst du da genau?
In Lemsal-Mengling steht ist das, aber das ist so quasi so ein Drei-Stadtteil-Eck, also da ist dann gleich auf der anderen Seite Bergstedt, ein bisschen weiter rechts ist dann schon Sasel und wenn ich jogge, bin ich auch schon im Pommenbüttel.
Also du joggst?
Ich jogge, ja.
Ja, genau, am Alsterlauf.
Genau.
Und hast du da auch alles? Also was magst du so an dem Stadtteil, außer dass es irgendwie schon ganz schick ist, an der Alster zu wohnen?
Ich genieße das, ist natürlich auch die Abwechslung zum stressigen Job. Ne? Also dass man da dann eben halt ankommt, durchatmen kann, ein bisschen Ruhe hat. Und wenn die Flugzeuge nicht über einen wegfliegen, sondern eine andere Windrichtung haben, dann hat man dann natürlich sehr viel Natur. Wir hatten auch schon mal eine Eule, die sich bei uns verflogen hat und Rehe und sowas im Garten. Also das ist natürlich auch was Schönes, wenn man sowas in Hamburg hat.
Also plötzlich so ein Chimek-Feeling mitten in Hamburg irgendwie ist ja da.
Ja, und auf der anderen Seite ist man schnell im IZ, hat viele gute Lokalitäten, wo man essen und trinken kann. Und wie gesagt, auch für Kinder, Schulen gut. Und also wie gesagt, wir leben da sehr gerne.
Und aufgewachsen, hast du schon gesagt, bist du in Farm, sind es ja auch nicht weit weg.
Klar, das ist ja dann so, wie andere sagen, Barmbek-Uhlenhorst. Die eine Seite Barmbek, die andere Uhlenhorst. Und in Farm ist natürlich auch ein eher ein tougheres Stadtteil gewesen, aber das hat mir Spaß gemacht und wie gesagt viel Sport gemacht, da Fußball gespielt und habe da eigentlich gerne gewohnt in Farmsen.
Aber wie tough war denn das? Woran hast du es gemerkt?
Ja, wenn man da am Bahnhof vorbeigeht, dann gab es dann natürlich auch Kneipen oder beim Fußball der ein oder andere, der damals dann schon eine etwas auffälligere Tätowierung hatte, wo die vielleicht noch nicht die Hipster hatten, sondern andere Leute mit sehr auffälligen Tätowierungen auch gerne im sehr sichtbaren Bereich und kriegt man das natürlich auch ein bisschen mit. Aber ich hatte da nie Probleme, sondern so eine Mischung macht ja das Leben auch auf.
Wie bist du denn behütet aufgewachsen?
Ja, glaub schon. Wie gesagt, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Justizbeamter. Also ich habe eine super Jugend gehabt und also kann mich da nicht beklagen.
Von wem kommt denn das Musikgehen?
Das weiß ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also hat sich anscheinend so entwickelt. Also ich kann gar nicht sagen, was da... Also Verwandte von mir haben immer ganz gerne Musik gehört. Ich habe in der Jugendzeit und in der frühen Jugendzeit auch ganz andere Musik gehört. Sogar so Deutschrock, Krautrock, ähnliche Sachen. Aha. Und die sind ja auch im Nachhinein zurückblickend, haben die ja teilweise auch elektronische Wurzeln, wenn man da so diese alten Krautrocker hört, da sind ja auch elektronische Sachen mit dabei und vielleicht kam das irgendwie so auf, weil teilweise bei diesen Sachen waren die Lieder ja so lang, da war ja so ein Song 12 oder 16 Minuten lang so mit
Schrummel, Schrummel, Schrummel.
Ja, aber nicht nur Schrummel, Schrummel, sondern auch mit Keyboards schon. Ah, okay. Ich mag Keyboard gerne und da hat sich das wahrscheinlich so entwickelt. Vielleicht ja auch durch meine unzähligen Dombesuche, weil da hat man ja eher Musik gehört, die Beat hatten.
Die ein bisschen nach vorne gehen. Genau. Wenn du sagst, du magst Keyboard gern, spielst du denn auch? Und
nee, ich spiele gar kein Instrument. Also bei mir hat sich das dann wahrscheinlich eher durch das Auflegen entwickelt und dass man dann eher auf ein Gefühl kriegt, ein bisschen für das richtige Arrangement eines Liedes oder wie da der Aufbau sein muss, wenn man da eher der Mann ist, der für die Musik anderer zuständig ist und das hat sich dann wahrscheinlich darüber entwickelt.
Was war denn dein erster DJ-Job? War das an der Schule, irgendein Schulfest?
Ja, tatsächlich. Ja, genau. Ja? Mit eigener Anlage aus dem Kinderzimmer abgebaut, aufgebaut, mit Lüfter, wenn der Verstärker, damit er nicht auffällt, genauso.
Und das, wie bist du denn darauf gekommen? Also hast du einfach...
Ich habe Kassetten damals immer schon aufgenommen und dann zusammengeschnitten irgendwelche Hitparaden von hier NDR mit Willem samstags im Vormittag, der hat ja manchmal auch die Maxi-Version gespielt und da gab es ja dann auch immer Programme und da habe ich dann immer gehofft, dass ich da was aufnehmen kann und habe ganz früh mein Geld dann auch schon in die Plattenläden getragen. Da waren die Maxis ja eigentlich absurd teuer, da wenn man dann so Pressungen aus England oder Amerika gekauft hat, die haben dann teilweise irgendwie 20 Mark gekostet. Einfach nur ein einziger Song für 20 Mark, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann hat man die natürlich aufgenommen, mit anderen Kollegen dann getauscht und dann hat man irgendwelche Mixtapes auch gemacht und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Denn die ersten das erste Mischpult, die Schallplattenspieler, da hatte man noch nicht das Geld für den Technik, den hat man dann so umgebaut mit so einer Start-Stopp-Taste, aber so ein Rollrad, um die Geschwindigkeit zu verändern, das gab es dann schon und dann hat sich das irgendwie so entwickelt.
Achso, auch selbst, also du hast auch selbst, ich könnte ja gar nicht irgendwie so einen Plattenspieler umbauen und aber das, dazu hast du auch...
Nee, hat ein Freund von mir gemacht. Also, okay. Ich bin froh, dass ich meine Schuhe zubinden kann.
War das nicht auch mal Thema in der Familie dann, das Damoklesschwert der bürgerlichen Existenz? Also, als es sich so abzeichnet, hattest du überhaupt mal eine Idee, mal, ich sag mal, ein Tüttelchen, was Anständiges zu lernen?
Ja, ich habe ja eine normale Ausbildung gemacht. Ich habe einen großen Auslandskaufmann gelernt und wollte dann eigentlich nach der Ausbildung an der HWP studieren. Aber dann kam das mit den DJ-Sachen und dann bin ich, das fand meine Mutter natürlich nicht so toll. Dann bin ich eben halt bei Traktor, wo ich vorher immer mein Geld hingetragen habe, um da in der Eppendorfer Landstraße, das war so ein DJ-Schallplattenladen. Und dann habe ich da eben halt angefangen zu arbeiten und das fand sie natürlich nicht so toll. Aber das war noch die Zeit, wo ich noch nicht genau wusste, ob ich noch zur Bundeswehr eingezogen werde. Und dann habe ich gedacht, da kann man da ja nochmal so eine Schleife drehen und gucken, wie sich das denn ergibt mit der Bundeswehr. Und
musstest du aber nicht mehr.
Ich habe dann doch noch in der Truppe verweigert und habe Zivildienst gemacht.
Mhm. Das war ja nicht nur irgendein Plattenladen in Eppendorf, Traktor, sondern das war ja, da sind ja die DJs hingegangen. Genau. Das heißt, du warst dann auch sowas, eben so eine DJ-Muse. Also du hast denen auch schon mal gesagt, hier, der neue heiße Scheiß.
Ja, was heißt Muse? Das war ja eigentlich mein Job, ne? Also, dass man, wenn man dann vorher die Schallplatten eingekauft hat, die sollten ja auch verkauft werden und dann musste man ja mehr oder weniger auf gut Deutsch den DJs die Platten andrehen. Und dann hat man die immer zusammengestellt, die Neuheiten. Dann haben die so einen Stapel genommen, gab es eine Treppe nach unten und da waren dann so Anlagen und da haben die selbst ihre Schallplatten durchgehört und haben hinterher dann die hochgebracht, die sie gekauft haben und die sie nicht gekauft haben. Und da hat man natürlich schnell schon dann gehört, welche Nummern gut ankommen und welche nicht. Und ja, dann bin ich irgendwann, da war in Eppendorf im Holthusenbad, da gab es die Badgalerie und da habe ich montags dann angefangen, das erste Mal richtig öffentlich aufzulegen im Bananaclub. Und das war eigentlich ein richtig cooler Laden, da ging es montags richtig ab. Und
dann, montags?
Montagabend, ja. Das war montags und donnerstags.
Und, der kleine Freitag damals.
Absolut. Und das war eigentlich so das angesagte Ding da. Und dann irgendwann hat mich dann damals der Betreiber vom Trinity in Hamburg angesprochen. Und dann habe ich erstmal den Freitag gemacht im Trinity. Ja, und dann irgendwann eben halt auch noch den Samstag. Und das war dann quasi da eine tolle Zeit in Hamburg. Also da war der Laden auch sehr angesagt und das hat schon Spaß gemacht.
Und das im Tracks warst du auch, ne?
Danach, als das Trinity, der hat ja irgendwann mal zugemacht, das hat ja auch eine wilde Geschichte und dann habe ich danach im Tracks noch aufgelegt und noch ein paar anderen Läden, aber dann ging das auch schon mit Scooter und Job los und dann kann man das auch nicht mehr alles machen.
Ich meine, das Tracks, das kenne ich damals noch aus der Klatschspalte der Bild, da war der Bohlen noch immer, ne?
Ja, stimmt, der lief da, ja, und Michael Ammer hat da Partys gemacht und so, genau.
Wenn du sagst, wilde Zeit, wie wild war denn da dein Leben?
Wenig Schlaf, wenn ich dann noch aufgelegt habe und samstags morgens dann den Plattenladen aufschließen musste und so, also das war schon körperlich, also ganz schön anstrengend. Und dann, als das mit Scooter losging, sind wir ja nach der Arbeit dann teilweise in mein Studio und also eigentlich schon ein ordentliches Programm.
Mhm. Wie so DJ in so einem angesagten Club, kamen da auch Leute und haben sich Songs gewünscht?
Ja, doch.
Und da, häufig. Man sieht ja immer so Aufkleber irgendwie, Songs nicht erwünscht. Also das ist so eine ganz sensible Geschichte für DJs, oder?
Wenn es passt, ist es ja okay. Aber wenn, wie gesagt, dann das Musik ist, die gar nicht dazu passt oder wenn man dann noch diskutieren soll, dann ist es natürlich nicht so passend. Aber kann ja auch mal passen.
Mhm. Legst du heute noch auf?
Nee. Ich habe irgendwann doch mal, ich weiß gar nicht, ach ja, genau, mit unserer Partnerplattenfirma in Holland. Da war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auf einer Musikmesse in Amsterdam, habe ich mit dem Chef der anderen Plattenfirma zusammen eine Stunde Back-to-Back aufgelegt in Amsterdam.
Cool. Mhm.
Aber ich finde, man muss das einfach ernsthaft betreiben und auf eine Stunde sich hinstellen und jetzt die Hits spielen. Das ist auch nicht das Richtige, sondern für mich war das Auflegen immer, dass man auch mal einen Song hatte, den die anderen nicht so hatten und dass man sich da vorbereitet hat. Und jetzt, das war auch mit der Grund, warum ich dann aufgehört habe, weil ich die Zeit nicht mehr hatte, sich vorzubereiten, die Platten rauszusuchen, vernünftig und da gutes Programm zusammenzustellen, das war mir immer wichtig. Und einfach einen Hit nach dem anderen abzufahren, das war dann auch nicht mein Ding.
Also Familie fragt auch nicht hier bei 70. Geburtstag von Tante Erika. Jens, mach mal.
Nee, zum Glück nicht. Wie gesagt, ich bin ganz happy, dass ich eine tolle Frau habe, die mich da die ganze Zeit unterstützt. Aber ich glaube, wenn ich da noch jetzt anfangen würde, irgendwo aufzulegen, das wäre dann too much.
Uns auflegen, da ist man doch auch schon, also Last Night the DJ Saved My Life, also du bist da auch schon, die Leute, du bist da ja auch schon ein wichtiger Typ im Trinity, im Tracks, nimm uns mal mit in so eine rauschhafte Nacht.
Da ist ja jede Nacht anders, ne? Mal, man weiß ja gar nicht, wie voll wird's jetzt, da steht man da erst, dann guckt man sich um, oh, jetzt ist schon 23:30, tanzt noch keiner. Oder wird's jetzt voll, wird die Nacht so. Also eigentlich ist jede Nacht eigentlich anders da gewesen. Und das hat's eigentlich auch ausgemacht, dass das eben halt was Besonderes ist. Zumal, weil man als DJ da mehr oder weniger den ganzen Abend aufgelegt hatte. Da war dann vielleicht eben halt noch einer dabei. Oder wenn's, ja, mehr nie. Und heutzutage ist es ja so, dass der DJ irgendwie so eine Stunde der DJ, dann der andere DJ. Und abends war das so durch eine ganze Nacht durch. Und das hat das eigentlich was, da war das was Besonderes. Und deswegen kann man das gar nicht so sagen, sondern jede Nacht war das schon anders.
Du hast alle Facetten dieses Musik- und Plattenbusiness durchgemacht. Du bist ja 1992 zur Plattenfirma Edel gekommen. Und da haben wir die erste Frage von Hamburgstraßen.
Hallo Jens, ich bin Senta aus Hannover und mich interessiert, ob man bei einer Plattenfirma eher Musiker oder Kaufmann sein muss.
Auf jeden Fall Kaufmann. Ganz klar.
Ja. Aber man braucht ja auch ein musikalisches Näschen so.
Nicht in allen Positionen. Es gibt ja in der Schallplattenfirma auch genauso wie in jeden anderen Firmen Leute, die sich um Abrechnung kümmern, um Buchhaltung oder um Controlling und ähnliche Sachen. Und im Produktmanagement ist das natürlich auch gut, wenn man sich musikalisch auskennt. Aber ein guter Produktmanager kann sich vielleicht auch in einer anderen Produktwelt auch vielleicht ganz gut bewegen.
Aber du hast schon so ein Näschen, oder?
Für Musik?
Ja.
Ja, es ist ja, die Entwicklung war ja bei mir, als ich von Edel weggegangen bin, bin ich abgeworben worden zu Universal, ja. Weil das heißt ja mein Job A&R, Artist und Repertoire, das kann man dann so als Talentscout umsetzen, dass ich quasi neue Künstler finden muss und Künstler entwickeln muss oder soll. Und da ist wahrscheinlich, ohne dass ich das wollte, ich eine Ausbildung des Lebens gemacht habe, das durch eben halt selber auflegen und diese ganzen Sachen, DJ-Plattenladen und was
weißt,
alles
was dazu funktioniert, geht. Ja?
Ja, das kann man so nicht sagen, aber zumindest hatte ich da schon das ein oder andere Mal ein glückliches Händchen, dass das funktioniert hat. Manchmal muss man eben halt auch treten und dran glauben. Also bei uns, wir hatten oft die größten Hits waren nicht die einfachsten, sondern es waren die, die oftmals auf der Kippe standen. Zum Beispiel ein großer Song, der hier, glaube ich, sogar manchmal läuft, ist ja Summer Jam von Underdog Project. Ja. Also die Nummer, die war quasi schon fast gefloppt und Viva wollte das Video nicht spielen. Die fanden erst das Video nicht gut, dann haben wir das Video nochmal geändert und haben die gesagt, der Künstler, der gefällt uns nicht. Da haben wir wirklich echt den Künstler noch aus dem Video rausgenommen.
Was?
Und erst dann haben sie es gespielt und dann war der Sommer schon fast rum. Einige Radiosender haben es nicht mehr gespielt, andere angefangen und dann wurde es trotzdem einer unserer größten Erfolge nachher, weil man dann immer noch mal beißen muss und tatsächlich manchmal auch im roten Bereich sein muss. So von alleine funktioniert das in der Regel nicht.
Wir hören ihn auch nachher. Super Song, nach wie vor, zeitloser Ohrwurm. Wenn sich so rumspricht, Mensch, du bist Talentscout, hast du denn auch schon mal Demo-Tapes zugesteckt bekommen?
Ja, natürlich. Das ist ja mit mein Job immer schon gewesen, ja. Dass man auf die verschiedensten Arten und Weisen die Sachen bekommt. Heutzutage ist das natürlich mit Tapes nicht mehr so. Heute kriegt man Links zugeschickt oder ähnliche Sachen. Aber früher war das natürlich, am Anfang waren es Kassetten. Da kam immer ein Riesenwagen und dann hat man sich da durchgearbeitet und dann, ja, jetzt ist es ja alles digital, da wird zugeschickt.
Das hatte Peter Schilling neulich erzählt, er hat das Demo, weil er aus Rücksicht auf die Nachbarn von Major Tom das Demo gemacht hat, aus Rücksicht auf die Nachbarn konnte der Gitarrist nur ganz leise spielen und dann kamen sie ins Studio, der hat losgelegt und dann war der Zauber des Songs weg und dann mussten sie sozusagen wieder das Demo.
Das kenne ich ganz häufig. Häufig sind die Demos das Beste und wenn hinterher wird es nur noch verschlimmbessert. Also das kann ich nur bestätigen, was der Peter Schilling da gesagt hat.
Bei den Buchverlagen, da gibt es ja Leute, die haben damals wirklich Harry Potter abgelehnt. Hattest du auch mal so einen Harry Potter-Moment?
Auf alle Fälle, aber was war denn das bei mir? Also das gehört ja dazu, dass man Hits ablehnt. Aber ich glaube zum Glück so ein Nummer 1-Hit, Jetzt müsste ich nochmal überlegen, wenn es mir einfällt, das ist keine falsche Scham, aber das gehört dazu, dass man Hits ablehnt natürlich.
In der Zeit, du hast es schon gesagt, hast du H.P. Baxter kennengelernt, dann ging es mit Scooter los. Was hat da bei euch so Klick gemacht?
Eine gute Frage. Also wir haben uns einfach verstanden, wir sind abends auch zusammen ausgegangen auf Partys und da war ja schon eine Erscheinung, da sah anders aus als die anderen, weil der sich tagsüber schon da geschminkt hatte und in der Disco dann blonde Haare oder manchmal so einen Paillettenhut auf hatte. Und vielleicht ist das, dass wir uns eher ergänzt haben mit den Sachen, ne? Dass ich vielleicht da eher das hintenrum oder mal das Geschäftliche eher gesehen habe und er ist einfach natürlich eine Ausnahmekünstler und eine absolute Front- und Rampensau, die es auch nicht an jeder Ecke gibt und das ist eher einfach, ne? Und ich habe halt andere Bereiche, die ich da abdecke. Vielleicht ergänzt sich das eher.
Im Internet, da steht, du bist auch Co-Autor bei Scooter. Die Texte, die müssen ja sitzen gerade da. Sitzt man da stocknüchtern wie Thomas Mann am Schreibtisch und überlegt sich, how much is the fish? Oder geht das nur nach Mitternacht und alle Lampen an?
Nee, tatsächlich ist das nicht nach Mitternacht und auch nicht alle Lampen an, sondern das ist tagsüber normal. Aber natürlich kann man Kreativität nicht erzwingen. Manchmal sind die Ideen auch nachts in der Disco oder dass man sich dann was notiert oder auf einer Backstage-Party oder dass HP irgendwas aufschnappt und dass das dann umgesetzt wird. Ne? Also die Situation, wo die Idee kommt, ist vielleicht nicht die Studio-Idee, aber es wird im Studio dann umgesetzt. Ne?
Das heißt also in deinem Leben und in seinem, also im Scooter-Leben aus der Praxis raus. Also ihr schaut, was geht in Trinity, im Tracks, was geht und dann...
Das ist ja das quasi bei uns... Bei HP natürlich als Künstler noch anders, aber auch bei mir, dass die Übergänge da zwischen Privat und Job natürlich total fließend sind. Ne?
Du warst auch bei Scooter mal auf der Bühne als Keyboarder.
Ja,
eingesprungen.
Zweimal, damit das nicht ausfällt. Das Konzert, da war kurzfristig Krankheitsfall und da war schon alles gebucht und ein Keyboarder, der die Sachen abfährt, noch da gewesen. Und dann habe ich mich dann an das nicht angeschlossene Keyboard auf die andere Seite gestellt.
Ich wollte gerade sagen, bist du so gut oder ist es so leicht? Also du hast ja nur so ein bisschen so simuliert.
Ich habe simuliert, ja.
Genau. Ah, cool. Und wie war das immer, auf der Bühne zu stehen?
Ja, das war schon okay. Also, aber es ist jetzt nicht, dass ich das danach vermisst hätte.
1995, Kontor, Club, ein eigener Club, mitten in der Stadt. Das klingt ja wild romantisch.
Ja, es war, was ich schwer durch, und teuer für mich natürlich alles, wie man sich das vorstellt, hinterher Ladenpleite und Rechnungen nicht geöffnet, der Partner nach Spanien abgehauen, also eigentlich alles so, wie man sich das vorstellen kann, also nicht gut. Aber ich, wie gesagt, ich konnte ja auch nicht mehr, ich kann ja nicht aus dem Tag 48 Stunden machen. Ich habe da ja auch schon dann normal in einer Plattenfirma gearbeitet. Scooter hatten wir, ein Restaurant hatten wir auch noch, Disco, da kann ich da ja nicht noch irgendwie die Kasse machen und abends noch die Abrechnung. Da muss man sich
muss man auch vertrauen. Auch,
ne? Muss man auch vertrauen und das lief dann so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man in der Regel sowas hat, dass das dann oftmals nicht so reibungslos ist.
Also richtig klischee-mäßig.
Total klischee-mäßig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, weiß ich noch, dass da, den kannte ich da nur kurz gesehen, Nana. Ich glaube, das ab und zu läuft ja hier vielleicht auch noch hier Darkman oder Lonely. Glaube ich, habe ich hier im Programm auch schon mal gehört. Der war da mit einem Freund und hat vor da die Nummer gespielt und ich habe die da gehört und denke, ey, was ist das denn hier? Und dann sagt er, ja, hier ist immer eine neue Nummer, aber die ist wohl jetzt schon bei einer anderen Plattenfirma. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn da noch was geht, melde dich bitte. Und dann hat zwei Tage später sein Anwalt, den ich auch kenne, angerufen, hat gesagt, ey, wir kommen hier nicht weiter mit der anderen Plattenfirma. Nana hat gesagt, du wolltest sie machen. Ja, und dann haben wir die unter Vertrag genommen. Da war ich noch bei Universal und die hatte ich dann quasi in meinem eigenen Club gehört.
Ach, Hammer. Genau. Aber gab es denn irgendwie, was war denn, aber das war schon so ein Traum, eigenen Club zu haben, hast du, oder?
Ach, kann ich gar nicht sagen, nee. Ob das jetzt der Traum war. Es hat sich so entwickelt, weil man hat dann eigene Partys auch mal veranstaltet und war da und dann war das irgendwie so eine Entwicklung. Aber so mein Traum, so richtig war es nicht, Gastronom ist jetzt auch nicht, das glaube, da habe ich hohen Respekt vor vielen Leuten, die da in der Gastronomie das da jeden Tag machen. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Aber so, du machst jetzt nicht so den Eindruck, als ob du so ein Feiertyp wärst. So, also du bist
ich schon, kann auch feiern, ja. Natürlich gehört ja dazu, logisch, aber man muss auch wissen, wann man arbeitet. Ne?
Wenn du sagst, irgendwie, du hast da auch schlechte Erfahrungen gemacht, was für eine Lehre hast du denn aus diesem Clubkapitel gezogen?
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Man kann nur die Sachen 100% machen. Und wenn ich sage, ich habe Zeit 20% für einen Club, 30% für Scooter und die anderen 50% fürs Label, das funktioniert so eben halt nicht. Man muss überall mit 100% dabei sein. Und jetzt zumindest, wie ich es gesagt habe, habe ich ein tolles Team, wo ich mich zu 100% drauf verlassen kann. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt so nicht selber machen kann, da habe ich tolle Leute, die das mit mir machen. Und das war da halt damals nicht der Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da gerät man ja schon mal, wenn man so Projekte hat, sind ja nicht alles Lichtgestalten, auch mal an so Hi-Opis, ne?
Na klar, logisch. Ich meine, so ein angesagter Club, da wollen natürlich alle aus der Stadt rein. Und da kommt natürlich auch der eine oder andere, den man vielleicht nicht unbedingt immer sehen will oder der dann vielleicht mit ein paar Freunden da ist und dann fühlen sich vielleicht die Mädels nicht so angesprochen, wenn dann der Laden mit zu vielen Männern ist. Also deswegen, da gibt es ja viele Schwierigkeiten im Nachtleben, aber da bin ich froh, dass ich da nichts mit zu tun haben und dass es da ganz professionelle Leute gibt, die das eben halt toll umsetzen können in diesem Business. Das ist jetzt ja heutzutage mit den ganzen Festivals, das ist ja jetzt auch ein ganz anderes Geschäft als das, was es mal vor 30 Jahren war.
Deine Biografie ist ja ein einziger fließender Übergang. Das heißt, du hast den Contour Club gehabt und dann eine eigene Plattenfirma, ein eigenes Label, Contour Records. Warum?
Das hatte sich eigentlich so ergeben, weil als ich A&R war bei Universal, da gab es eben halt immer noch viele Sachen aus meinem Umfeld. Da gab es eigentlich nicht genügend Möglichkeiten. Und dann habe ich, damit ich keinen Interessenkonflikt habe, einen zweiten Vertrag noch gemacht als Contour Records. Ist ja auch ein Hamburger Name wegen Kontorhaus.
Genau.
Und da haben wir nur Künstler rausgebracht aus Hamburg, die mit uns verbandelt waren, damit es keinen Interessenkonflikt gibt, wenn ich vielleicht bei Universal eine Nummer aus Italien oder England unter Vertrag gemacht genommen habe. Und das war quasi der Hamburg, also der Anfang, also so ein Ur-Hamburger Label, also
und
am Anfang.
In der Musikbranche, da gibt es das Klischee, da zünden sie sich Zigarren mit 100-Markscheinen an, also die in den goldenen Zeiten. Wie reich ist man denn so als Plattenlabel?
Tja, reich an Erfahrung auf alle Fälle. Also diesen Spruch in der Musikindustrie sagt man eigentlich eher über die Musikverleger, dass die früher waren die Musikmesse Miedem in Cannes und wir sind von einem Termin zum anderen geflitzt und die Musikverleger, das waren tatsächlich die, die am Strand dann schon einen großen Loup de Mer zum Mittag hatten, eine Flasche Wein und dann auch eine Zigarre getrunken haben. Also innerhalb der Musikbranche wird das eigentlich eher über Musikverleger gesagt.
Ich bin Morlin aus Bergedorf und ich habe eine Frage an Jens Thele. Und zwar, sind goldene Schallplatten wirklich aus Gold und hast du schon mal eine bekommen?
Ich habe ganz viele goldene Schallplatten und auch Platin-Schallplatten und die sind leider nicht aus Gold. Und was eigentlich noch viel trauriger ist, bei den Vinylen sind es in der Regel auch nicht die Songs, für die es sind, sondern das sind dann irgendwelche Schallplatten, die da sind und da wird dann quasi die
Farbe aufgetragen.
Genau, also das hat mich das erste Mal sehr traurig gemacht, weil ich hatte gesehen und denke, die Vinyl, die sieht ja ganz anders aus als meine schwarze, das kann ja gar nicht der Song sein. Und das ist leider auch so gewesen.
Also fast ein bisschen lieblos.
Ja, so total. Ich war ein bisschen traurig.
Ach, das ist ja so, als ob der Oscar wirklich auch nur so eine gerade oberflächlich angepinselte.
Ja, aber es gibt natürlich auch ganz toll gestaltete goldene und Platin-Schallplatten. Aber so diese klassischen, die man so kennt, also da war ich dann, wurde mir auch ein bisschen, weil das war ja, die ersten waren ja was ganz Besonderes, die haben wir auch wild gefeiert. Und heutzutage durch dieses Streaming ist das ja nicht mehr mit Verkäufen, sondern mit Einheiten. Das heißt, man braucht, ich glaube, 1500 Streams sind eine Einheit. Das wird dann so umgerechnet.
Ja.
Und das ist teilweise einfacher, dadurch, dass natürlich Songs länger laufen. Und dann kriegt man jetzt auch mal einfacher eine goldene Schallplatte, als es früher war. Aber jetzt werden diese Units wieder nach oben gestellt, dann wird das wieder schwieriger.
Also dann wird es schwieriger, eine zu bekommen. Irgendwie. Ja. Genau. Ja, da war einiges los bei Contour Records in den letzten 20, 25 Jahren. Zum Beispiel diese Songs.
This ain't nothing but but a summer jam. Summer jam, alright.
Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Ja, das war ein einziger großer Summer-Soundtrack so ein bisschen, ne?
Ja, toll, das zu hören. Also manchmal vergisst man ja auch schon wieder den einen oder anderen, weil das waren in den 25 Jahren ja sehr viele Veröffentlichungen und zum Glück auch mit ein paar erfolgreichen.
Mhm. Einer deiner Söhne, der arbeitet bei Kontor.
Ja, genau. Mein älterer Sohn Finn, der hat eine Ausbildung gemacht und ist jetzt bei uns und kümmert sich ein bisschen mehr um die verlaglichen Sachen. Das ist ja einmal die Aufnahmen, zum anderen das Urheberrecht, und der kümmert sich da ein bisschen mehr drum. Wir haben in Ottensen 6 Studios, da machen wir auch immer Songcamps, und dann ist das quasi, dass er noch mehr den Kontakt hat mit den Autoren, Autorinnen und mit den Songwritern, und wie gesagt, das ist ja auch sehr wichtig, dass man da schon einen Schritt vorher dran ist und nicht erst die fertige Aufnahme hat, und das macht er sehr ganz, ganz gut, und das macht Spaß. Und mein Kleinerer allerdings, der ist 13, der hatte auch schon ein, zwei Ideen, dass er bei TikTok Songs gehört hat, und dann hat er gesagt, Papa, das müsst ihr immer machen, und da hat ein Künstler von uns das auch gemacht, und die Nummern hatten sogar eine mit über 30 Millionen Streams.
Was? Also das heißt, die nächste Generation steht schon bereit.
Ja, ja? Das hoffe ich doch. Ich bin stolz drauf.
Und dann der Finder, der ältere Sohn, macht er das wirklich aus Freude, oder hast du gesagt, also übernehme mal den Betrieb irgendwann?
Nee, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das hat sich echt so entwickelt. Ich glaube, der hat Spaß dran, der spielt aber auch noch erfolgreich Fußball in Hamburg und wechselt jetzt sogar noch in die Oberliga. Also das heißt, dann kann er auch nicht immer in den Clubs bis morgens um 7 abhängen, sondern muss da schon seine Zeit ganz gut einteilen. Und das ist mir eh wichtig, dass bei uns die Leute sich nicht zu sehr da in die Arbeit versteifen, dass die da, wie man in anderen Bereichen hört, dann bis nachts da abhängen. Also ich finde, das sollte heutzutage auch möglich sein, dass man das in der vernünftigen Arbeitswelt schafft. Natürlich im Musikbereich ist auch mal am Wochenende was, abends was, aber das darf kein Dauerzustand sein, sonst machen wir was falsch oder der Mitarbeiter sein Time-Management.
Du bist Jahrgang 67, Mitte 50, also bist du noch informiert, was so auf dem Plattenteller liegt?
Tja, kommt drauf an, um welches Genre das geht, aber man kann das natürlich immer nur bedingt machen, und dafür habe ich natürlich, wie ich es auch gesagt, tolles Team von auch ein A&R-Team. Da, wie gesagt, einige wie der Markus Gardeweg, der ist von Anfang an dabei. Also wir haben da echt eine relativ geringere Fluktuation bei uns in der Firma. Und ich habe etliche Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren bei mir sind. Und dann ist das ja auch so ein eingespieltes Team, dass der eine hört da was, der andere da was. Aber ich höre jeden Tag natürlich Demos, und also wir haben dann verschiedene Kanäle, wo wir das denn teilen. Der eine in der WhatsApp-Gruppe oder im E-Mail-Verteiler schmeißt da was rein. Wie findest du das und so weiter? Also das ist immer noch mein tägliches Brot.
Und jetzt wohnst du da idyllisch ruhig, abseits vom Fluglärm, also im Zweifelsfall, am Alsterlauf. Kommst du auch noch in die Hochpulsigenviertel? Also bist du noch mal auf dem Kiez in den Clubs?
Ja, ich bin auch noch unterwegs, aber natürlich nicht mehr so, wie es früher mal war. Aber wenn da Sachen sind, dann, man ist ja auch mal unterwegs, Musikmessen, zum Beispiel Ibiza, da bin ich dann von Mittwoch bis Freitag auf Ibiza. Da kriegt man natürlich auch was mit und geht vielleicht noch mal in einen Club. Und deswegen haben wir das Glück, dass oftmals die Veranstaltungen Messen in tolleren Städten sind. Und da ist dann natürlich auch immer noch mal was los, und da kriegt man dann auch was mit.
Wir haben in unserem Podcast diesen Hamburg-Fragebogen, und die erste Frage lautet: Wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern? Was gefällt dir nicht?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also es ist ja in den Menschen oftmals so drin, dass der immer so viel redet und meckert. Aber wenn man selber dann an der Macht ist, dann sieht man natürlich, dass man mit sehr viel Kompromissen umgehen muss. Ja. Insofern glaube ich, würde ich erstmal gucken, ob ich ein Team aus vielen Experten in verschiedenen Bereichen zusammenstellen kann, um mich erstmal weiter zu informieren, bevor man kluge Entscheidungen trifft.
Das ist die weiseste Antwort, die wir jemals im Podcast hatten. Erstmal Expertise einholen. Du meinst aber Verkehr, zu viele Radwege, zu wenig Radwege, zu viele und so, ja. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht?
Also wie ich gesagt habe, wenn man mit dem Flugzeug reinfliegt und hat ab und zu mal das Glück, dass man über die Alster von der Elbe angefangen über die Alster reinfliegt, also da sieht man schon, wie alle die Hälse strecken und versuchen da einen Blick auf den Anflug auf den Flughafen zu haschen. Also das finde ich schon eine tolle Sache, weil man meistens, wenn man anfliegt in Hamburg, sieht man nur grüne Wiese und denkt, wo landet man jetzt hier? Und der Flughafen ist jetzt ja auch nicht so repräsentativ groß. Und das ist, finde ich, schon ein toller Anblick von oben.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Also ich war nicht viel, ich glaube, ich müsste mal eine ausgedehnte Fahrradtour machen in den vier Landen. Weil bei mir im Alstertal gibt es auch tolle Fahrradwege. Mhm. Aber ich habe noch nie in den vier Landen, Marschvierlanden oder da gibt es ja an der Elbe, da gibt es ja tolle Wege. Das habe ich noch nicht.
Toll. Ja,
das
ja.
Das habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich
ja,
noch mal machen.
Da gibt es ja diese alte Bahnstrecke, die nach Bergedorf ging und die, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde und dann in 50er Jahren, glaube ich, abgebaut wurde. Und auf der alten Trasse, da gibt es jetzt einen Fahrradweg. Ja. Und der führt dann durch Fünfhausen und die alten Bahnhäuser, der eine alte Bahnhof, ist jetzt ein Café. Hammer, es ist ein ganz toll, also wirklich genau das richtige Näschen.
Da
ganz
muss ich
tolles,
da nochmal hin.
Ganz tolles Ausflugsziel. Es ist ja in der Musik in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht leichter geworden. Von den Streamings hört man immer, profitieren ja nur die Großen so richtig,
ja,
oder?
Das ist Quatsch, weil es kommt ja darauf an, was man für einen Vertrag abgeschlossen hat. Und ich glaube, die am Anfang sehr viel gejammert haben, die haben schlechte Verträge abgeschlossen. Und heutzutage kriegen die Musiker schon viel bessere Beteiligung da. Und ich glaube, am Anfang hat man nicht darüber nachgedacht, dass wenn man damals eine CD gekauft hat, hat man einmal ja das Geld gekriegt. Der Künstler hat einmal das Geld gekriegt. Dann kamen noch Retouren, dann gab es noch Retourenreserven. Dann ist ihm noch ein Jahr später, hat er vielleicht noch eine negative Abrechnung gekriegt. Aber heutzutage geht das ja über 20, 30, 50 Jahre. Und insofern kann das einfach nur länger dauern. Und also das ist pauschal gesagt, würde ich einfach sagen, das ist Quatsch. Das ist immer individuell gesehen. Und ich glaube, jetzt merken viele Leute mit den ständigen Abrechnungen, dass man eben halt da sehr gut auch Geld verdienen kann.
Also Augen auf, auch bei der Vertragsunterzeichnung.
Hallo Jens, ich bin Hanna aus Ottensen. Und ich wollte fragen, kann man heute als durchschnittlich bekannter Musiker noch von seiner Musik leben oder sollte man sie eher als Hobby betrachten?
Da gibt es so eine Studie, man braucht 1000 Die-Hard-Fans, dann kann man davon leben.
Ich will jetzt fast sagen, nur 1000?
Ja, das sind die Die-Hard-Fans, die gehen dann auf die Konzerte, die kaufen Merch und die sind eben halt komplett dabei. Und da habe ich in der Studie gelesen, dass wenn man 1000 Die-Hard-Fans hat, dann kann man damit leben, weil das bedeutet ja, dass man zusätzlich zu den Die-Hard-Fans auch noch Sympathisanten hat, die vielleicht dann mitgezogen werden auf Konzerte oder mal einen Song kaufen oder streamen oder in eine Playlist packen. Und das ist aber eben halt bei 1000 Die-Hard-Fans kann man davon leben.
Hörst du andere Musik also privat, was hast du auf deinem Smartphone zum Beispiel, als die, mit der du dich im Beruf beschäftigst?
Ich kann ja selber meine Kontor-Playlisten, die wir haben, zusammenstellen. Insofern höre ich natürlich viel von unseren Playlisten, die auch musikalisch vielfältig sind, also von Chill-Sachen oder Deep House über Hits, aber manchmal höre ich auch gar kein Radio oder ich höre dann NDR Info oder ein
oder
ähnliches
NDR
Programm. Natürlich auch,
ja,
wegen
natürlich.
Den guten Nachrichten.
Ja, natürlich. Und die tolle Kultursendung.
Genau.
Die darf man ja auch nicht vergessen. Vielen Dank. Das war viel Hamburg für heute mit Jens Thele. Dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, die findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sag mal, apropos Audiothek, da gibt es Hammer-Podcasts ohne Ende, gratis, zum Beispiel Urban Pop mit Peter Urban, die NDR-Musiklegende, der ESC-Veteran. Peter Urban erzählt, plaudert, fachsimpelt mit Oke Bandixen über die ganz Großen im Musikgeschäft. Da sind Weltstars dabei wie Bowie bis Springsteen, Johnny Cash, Taylor Swift, über Bands von den Beatles bis U2. Also Insider-Stories, Musikhistorie. Der Peter, der kann das einfach erzählen, da hört man richtig zu. Die Folgen sind richtig gut, Urban Pop in der ARD Audiothek. Klickt mal rein. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.